Sie sehen hier zur Einleitung zwei prominente Opfer dieser beiden Erkrankungen, den Dean Martin und den Ernesto Che Guevara. Und es ist nicht schwer zu erraten, wer von den beiden COPD hatte. Das war der linke Dean Martin, während Che Guevara eine schwere Asthmaerkrankung hatte, die ihn sehr bei seiner Tätigkeit behindert hat. Dies zur Einleitung. Und ich möchte nun in den nächsten Minuten Ihnen ein paar Ideen zu den Definitionen und den Häufigkeiten dieser beiden Probleme, Asthma und COPD, geben. Ich habe Ihnen hier eine grafische Aufarbeitung der Definition der Asthmaerkrankung mitgebracht. Sie sehen, es ist eine häufige Erkrankung, es ist eine Erkrankung, die die kleinen Atemwege der Lunge betrifft und die dort mit einer Entzündungsreaktion verbunden sind. Diese Entzündungsreaktion führt zu einer Veränderung der Atemwege. Diese Atemwege werden überempfindlich, man spricht von Hypersensibilität. Und dann kann es auf der Basis dieser Hypersensibilität durch verschiedene Faktoren ausgelöst zu einem Bronchospasmus kommen, also zu einer Verengung dieser Atemwege. Und Sie haben hier einige Beispiele dargestellt, was einen Asthmaanfall auslösen kann und auch zugrunde liegende Ursachen der Asthmaerkrankung. Da sehen Sie also Infekte, Probleme im Bereich der Nasennebenhöhlen und diverse allergische Erkrankungen, klassisch das allergische Asthma-Bronchiale. Die Erkrankung Asthma, wie Sie wissen, manifestiert sich mit anfallsartiger Atemnot, Enge im Brustbereich und wichtig auch, diese Erkrankung ist ausgezeichnet behandelbar. Heutzutage sollte eigentlich in unseren Breiten niemand mehr einen Status Asthmaticus bekommen. Die Erkrankung ist sehr häufig, es handelt sich weltweit um eine der häufigsten chronischen Erkrankungen. Sie sehen hier die Prävalenz über die Welt verteilt. Da gibt es einige Länder der ersten Welt wie Australien und die USA, wo es eine sehr hohe Asthmaprävalenz gibt. Wir liegen mit 5-7% in Österreich ungefähr im Mittelfeld. Warum diese großen Unterschiede teilweise da sind, ist noch nicht ganz klar, genauso wie die ganze Genese der Erkrankung noch nicht vollständig verstanden wurde. Aber entscheidend ist, es handelt sich um eine häufige Erkrankung. Auf der anderen Seite COPD, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, auch hier eine grafische Aufarbeitung. Auch diese Erkrankung ist eine häufige Erkrankung. Sie ist vermeidbar, das soll dieses Verbot von Zigaretten symbolisieren. Die COPD ist ebenfalls eine behandelbare Erkrankung und sie wird ausgelöst durch inhalative Schadstoffe, allen voran das Zigarettenrauchen. Sie sehen hier eine zunehmende Atemflusslimitation, also eine Einschränkung des Atemflusses. Das ist die eine Komponente dieser Erkrankung und das andere ist die Überblähung und Zerstörung der Lunge. Man spricht von Lungenemphysem. Die Erkrankung manifestiert sich mit Atemnot und Husten und nicht selten kommt es im Rahmen von Krisen, von Exazerbationen zu Spitalsaufenthalten. Und dann sehen Sie noch rechts unten im Bild diesen Organhaufen. Das soll repräsentieren, dass wir eigentlich in den letzten Jahren gelernt haben, dass die COPD ganz beträchtliche extrapulmonale Auswirkungen hat. Gerade die Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Patienten mit COPD ist eine beträchtliche. COPD, wie gesagt, häufig und hier haben Sie die Daten der BOLD-Studie. Ungefähr jeder vierte Österreicher über dem 40. Lebensjahr hat mittels Spirometrie nachweisbar eine COPD. Diese vier Dias zur Einleitung, zur Definition und Prävalenz dieser beiden Erkrankungen. Und hier haben Sie jetzt diese 10 Gebote oder Faustregeln, die man mitnehmen kann zum Management dieser beiden Erkrankungen. Sie sehen es hier zum Thema Asthma. Es ist notwendig, die Diagnose zu objektivieren. Das ist ein Problem, das viele Asthmatiker, ohne eigentlich jemals klar mittels Lungenfunktion objektiviert worden zu sein, als Asthma laufen, teilweise andere Erkrankungen in Wirklichkeit haben. Man sollte beim Asthma jedes Mal das Thema Rauchen ansprechen. Sie sollten unbedingt überprüfen, ob die Patienten die Inhalationstechnik richtig beherrschen. Das ist diese vierte Faustregel. Und vorher noch muss man immer die Asthma-Medikation an den jeweiligen Grad der Asthma-Kontrolle anpassen. Und wir sollten beim Asthma die Beta-Blocker vermeiden. Das ist etwas, was das Asthma ganz klar von der COPD unterscheidet, denn da spielen Beta-Blocker, machen Beta-Blocker kein Problem üblicherweise. Im zweiten Block sehen Sie dann die Gebote quasi oder Faustregeln zum Thema COPD. Auch hier brauchen wir eine klare Diagnose, die mittels Spirometrie gestellt werden soll. Wir sollten unbedingt die Symptome unserer COPD-Patienten messen. Warum, werden Sie in der Folge hören. Es geht los mit der ersten Faustregel. Wenn Sie Asthma vermuten, dann sollten Sie es objektivieren. Warum ist es so wichtig, Asthma zu objektivieren? Es gibt einige Dinge, die sich quasi als Asthma verkleiden können. Wichtige Differentialdiagnosen, Herzerkrankungen, Angina pectoris natürlich. Es kann auch mal eine COPD sein. Und hier im rechten Bildbereich sehen Sie lauter mechanische Obstruktionen, die den Atemfluss behindern. Da sehen Sie Tumore teilweise oder einen Larynxpolypen. Also da gibt es ganz wichtige Differentialdiagnosen. Es kommt immer wieder vor, dass sich etwas anderes in Wirklichkeit dahinter verbirgt. Auch die Lungenembolie und die pulmonale Hypertonie ist eine wichtige Differentialdiagnose, also Diagnose Asthma objektivieren. Und damit übergebe ich an dich mit dem zweiten Punkt.
Sie wissen alle, dass die ideale Therapie des Asthmapatienten eine inhalative Corticosteroidtherapie darstellt, und damit sind wir eigentlich sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, die Patienten gut zu versorgen, sowohl symptomatisch, weniger Exazerbationen, weniger Spitalsaufenthalte, und auch im Hinblick auf Mortalität haben wir einen eindeutigen Benefit mit den inhalativen Corticosteroiden, die nun seit 20 bis 30 Jahren gut etabliert sind. Nun haben wir dennoch Situationen, wo Patienten mit Asthma bronchiale sich verschlechtern, einerseits im Laufe der Jahre, andererseits auch immer wieder Exazerbationen haben. Und hier gibt es eine Reihe von Faktoren, die dazu beitragen, ob denn die Asthma-Behandlung wirksam ist oder nicht. Denn wenn die Patienten eigentlich die Therapie nehmen, und Kollege Funk hat das gerade auch sehr gut skizziert, dann sollten wir davon ausgehen, dass es eine behandelbare und nahezu schon heilbare Erkrankung ist. Sie haben diese verschiedenen Faktoren, die dazu beitragen können, dass Patienten noch immer symptomatisch sind, hier abgebildet. Ein wesentlicher Punkt, und der ist in der Mitte dieses Dias dargestellt, ist der Raucherstatus. Der Raucher und der Asthmatiker hat einen schnelleren Lungenfunktionsverlust, entwickelt häufiger COPD, spricht schlecht auf Steroide an oder entwickelt eine neutrophile Inflammation. Also Sie sehen einen entscheidenden Einfluss des Rauchens auf die Progressio der Erkrankung. Das wirkt sich auch auf unsere Therapie aus, denn wir wissen, dass die Auswirkung und die Therapiewirksamkeit inhalativer Glukokortikoide wesentlich mehr beschränkt ist beim rauchenden Asthmatiker.
Jetzt geht es darum, die Medikamente richtig einzustellen beim Asthmatiker. Und die Aussage soll sein, eine Asthmatherapie wird selten mal über Jahre unverändert sein. Das ist eine Therapie, die an diese dynamische Erkrankung auch dynamisch angepasst werden sollte. Die Patienten sollten eigentlich Experten für ihre eigene Asthmaerkrankung sein, sich auskennen, wissen, was sie machen sollen, wenn es ihnen schlechter geht, müssen richtig inhalieren können. Natürlich ist es wichtig, die Auslöser der Beschwerden, die Allergene und Reizstoffe in der Umgebung entsprechend zu kontrollieren. Und dann braucht jeder Patient als Basistherapie ein kurzwirksames Beta-Mimetikum. Wenn die Patienten mit dieser Therapie nicht auskommen, haben wir eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Und ich werde Ihnen in der Folge sagen, wann Sie tatsächlich von einem kurzwirksamen Beta-Mimetikum auch weitergehen sollen auf eine entzündungskontrollierende Therapie. Und da gibt es eigentlich drei klare Ziele: keine Beschwerden oder kaum Beschwerden, normale Lungenfunktion und keine Asthmaanfälle. Hat der Patient nächtliche Symptome oder mehr als zweimal pro Woche tagsüber Symptome, ist das Asthma nicht mehr ausreichend kontrolliert, und dann macht es Sinn, die Therapie zu eskalieren, die Therapie zu steigern. Entscheidend ist allerdings, dass man nicht nur die Asthmatherapie eskaliert, sondern dass man auch, sobald es dem Patienten besser geht, wieder zurückgeht. Das sollte nicht zu schnell passieren. Wir sollten hier so in 8 Wochen Phasen eigentlich denken. So lange brauchen die Bronchien, um sich zu beruhigen, zu erholen. Natürlich ist es wichtig, dass nicht nur Sie wissen, wie das geht, sondern dass der Patient selbst weiß, wie das funktioniert und seine Therapie bis zu einem gewissen Grad steuern kann.
Wir müssen auch sicher sein, dass man die Therapie richtig nimmt. Asthma ist eine Therapie, die hauptsächlich heutzutage inhaliert wird mit den richtigen Medikamenten. Sie haben schon gehört, inhalative Corticosteroide. Und dabei ist es aber sehr entscheidend, dass die Medikamente auch an den Wirkungsort gelangen, wo sie hingehören. Denn letztlich ist das wesentlich schwieriger mit einem Inhalator als mit einer Tablette, die man einfach schluckt und die dann hoffentlich ihre Wirkung entfaltet. Und ich möchte Ihnen hier mehr oder weniger zum Abschluss die letzten zwei Dias die richtige Inhalationstechnik für Pulverinhalatoren und anschließend auch für Dosierosole kurz skizzieren. In beiden Fällen geht es darum, dass man in einer aufrechten und atemerleichternden Position seine Medikamente einnimmt. Dann ist ganz entscheidend für beide Inhalatoren die entspannte und maximale Ausatmung. Also nicht nur bis zur Atemmittellage, sondern wirklich komplett ausatmen und die Lunge entleeren, wenn man so möchte. Denn nur dann ist es erst möglich, wirklich die Lunge komplett auch wieder anzufüllen mit Atemzug und mit diesem Atemzug dann auch das Medikament an den Wirkungsort zu bringen. Wenn ein Patient trotzdem symptomatisch ist, es liegt zumindest nicht daran, dass er die Medikamente nicht richtig inhaliert.
Wir kommen zum letzten Punkt, zum Thema Asthma. Da geht es jetzt um Beta-Blocker. Nun ist die gute Nachricht, dass Beta-Blocker, wie Sie wissen, nicht gleich Beta-Blocker ist. Auch Beta-1, prävalente oder kardioselektive Beta-Blocker haben an den anderen Beta-Rezeptoren, an den Beta-2-Rezeptoren eine Wirkung. Aber der Punkt ist, dass wir bei Patienten mit Atemwegserkrankungen nach jeder Möglichkeit, wenn wir Beta-Blocker brauchen, Beta-1-selektive Beta-Blocker verwenden sollen. Sie sehen hier die häufigsten: Atenolol, Bisoprolol, Metoprolol, Nebivolol, Esmolol und Betaxolol. Das ist nicht so gebräuchlich. Nun, was passiert also, wenn wir Patienten mit Asthma einen Beta-Blocker geben? Und Sie sehen es hier auf der Y-Achse, haben Sie das FEV1, also die Lungenfunktion. Und dann wurde dem Patienten Beta-Blocker gegeben, und zwar einmal ein Beta-1-selektiver Beta-Blocker und einmal ein nicht-selektiver Beta-Blocker. Und in beiden Fällen, also auch mit dem Beta-1-selektiven Beta-Blocker, wurde die Lungenfunktion schlechter. Allerdings, nach dem Inhalieren eines Beta-Mimetikums hat sich das mit dem beta-selektiven Beta-Blocker eigentlich wieder nahezu normalisiert. Die anderen Patienten mit dem nicht-selektiven Beta-Blocker im Blut und an den Rezeptoren haben sich nicht wieder ganz normalisiert, eigentlich nicht normalisiert. Also hier haben wir ein Problem selbst mit den Beta-1-selektiven Beta-Blockern, und Sie können sich vorstellen, dass Menschen, die also ein hyperreagibles Bronchialsystem haben, ein aktives Asthma haben, richtig einen Bronchospasmus entwickeln können. Jetzt ist also die Frage, wann ist ein Beta-Blocker prinzipiell indiziert? Also es gibt zwei, drei ganz harte Indikationen. Das ist Zustand nach Herzinfarkt. Da haben Sie wirklich einen Überlebensvorteil, wenn Sie einen Beta-Blocker einnehmen. Und die Herzinsuffizienz mit systolischer Dysfunktion. Auch hier verbessert der Beta-Blocker nicht nur die Symptome, sondern auch das Überleben. Und dann gibt es andere Indikationen, die genauso hart sind, wo wir aber sehr gute Alternativen auch haben. Also die Angina pectoris, da gibt es viele andere antiangenöse Medikamente, Bluthochdruck natürlich auch viele Alternativen, und Tachykardie-Rhythmusstörungen lassen sich üblicherweise auch mit anderen Dingen als Beta-Blocker behandeln. Das heißt, Beta-Blocker bei Asthma nach Möglichkeit ganz vermeiden. Und wenn Sie eine sehr klare Indikation haben, zum Beispiel ein Asthmatiker, der einen Herzinfarkt hatte, dann ja, können Sie es versuchen mit einem Beta-Blocker. Allerdings sollte das Asthma vorher wirklich gut eingestellt sein mit einem langwirksamen Beta-Mimetikum und auch einem langwirksamen Anticholinergikum. Wir sollten unbedingt in der Situation einen Beta-1-selektiven Beta-Blocker wählen, der niedrig titriert, niedrig gestartet und dann auftitriert wird und eventuell sogar unter stationären Bedingungen. Gut, dann machen wir weiter mit dem zweiten Teil, COPD.
Die COPD ist eine sehr häufige Erkrankung. Etwa 20-25% der Bevölkerung in Österreich ist davon betroffen, hat eine in der Spirometrie nachgewiesene fixierte Atemflussobstruktion. Da sind tatsächlich die Patienten mit Asthma auch schon ausgeschlossen. Nun, die Erkrankung wird diagnostiziert mit der Spirometrie. Das sagt der Titel auch schon dieses sechsten Gebotes ja auch aus. Sie haben einen Patienten, der die entsprechenden Risikofaktoren mitbringt, nämlich Zigarettenrauch oder auch andere inhalative Risikofaktoren, die aus der Berufsumgebung oder aus der Umwelt kommen. Und diese Patienten, sofern sie auch entsprechende Symptome haben, sollten unbedingt einer Spirometrie zugeführt werden. Denn nur so lässt sich die Diagnose COPD tatsächlich stellen. Man stellt sich allerdings die Frage, aus diesen verschiedenen Möglichkeiten, die Sie aus der Spirometrie gewinnen, was ist denn jetzt eigentlich die korrekte? Handelt es sich um eine Diagnose, die mit dem FEV1 gestellt wird? Ist der Peak Flow der richtige Wert, um COPD zu diagnostizieren? Oder sollen wir eine präbronchodilatatorischen Tiefenottest verwenden, FEV1-VC-Ratio? Oder handelt es sich um den korrekten Wert bei der postbronchodilatatorischen Verhältnis zwischen FEV1 und forcierter Vitalkapazität? Nun, die korrekte Antwort ist, das Verhältnis von FEV1 zu FVC, also forciertes expiratorisches Volumen in einer Sekunde im Verhältnis zur gesamten Vitalkapazität in der Lunge, kleiner 70% nach Bronchodilatation, also postbronchodilatatorisch, ist maßgeblich für die Diagnose einer fixierten Atemwegsobstruktion. Und unter Berücksichtigung entsprechender Risikofaktoren und der Symptomatik stellen Sie somit die Diagnose einer COPD. Den Schweregrad der Erkrankung, den erfasst man dann in den Prozentwerten des FEV1. Und dadurch kann man zwar primär keine Diagnose stellen, aber man kann den Schweregrad der COPD damit beurteilen. Wie gut wird dieses Instrument im klinischen Alltag verwendet? Nun, grundsätzlich würde ich einmal sagen, ist es ein Test, der auch gar nicht so leicht durchzuführen ist, weil er viele kleine Pitfalls hat in der richtigen, korrekten Durchführung, aber auch in der Interpretation der Spirometrie. Also wir sehen wirklich im klinischen Alltag nur die Spitze des Eisbergs und der große Anteil dieser Patienten bleibt leider Gottes unerkannt. Also hier müssen wir noch einiges tun und neben der Spirometrie ist es natürlich wichtig, dass wir den Patienten rechtzeitig aus dem klinischen Alltag herausfiltern und hier spielt die Symptomatik eine große Rolle.
Ja, danke. Also Sie haben jetzt gehört, wir brauchen unbedingt die Spirometrie, um die Erkrankung zu diagnostizieren. Jetzt geht es darum, die Symptome zu messen. Und man hat eigentlich traditionell immer anhand des spirometrischen Schweregrades der COPD behandelt. Also je schwerer die Atemflussobstruktion und je schlechter somit die Lungenfunktion, desto mehr Therapiemaßnahmen wurden gesetzt. Und dann ist man draufgekommen, dass die Lungenfunktionseinschränkung bei weitem nicht der einzige Faktor ist, der für das Überleben und für die Lebensqualität dieser Patienten eine Rolle spielt und hat also in den letzten Jahren auch andere Aspekte dieser Erkrankung einerseits ins Stadium und somit dann auch in die Therapiealgorithmen einfließen lassen. Und wir brauchen die Symptome, um die Therapie richtig einsetzen zu können. Vorweg, wie kann man die Symptome messen? Da gibt es den einfachen Weg, das ist die Frage nach der Dyspnoe von 0 bis 4. 0 ist keine Dyspnoe, keine Atemnot und 4, also ganz schwere Atemnot schon bei kleinen Alltagstätigkeiten, zum Beispiel beim Ankleiden. Oder wenn man es ein bisschen genauer haben möchte, gibt es den CAT, den COPD Assessment Test. Das ist ein Fragebogen, der eigentlich sehr genau alle Aspekte der Symptomatik der COPD ausleuchtet. Und da sehen Sie einen Patienten, der diesen Test durchgeführt hat. Das kann man online machen, man kann es aber natürlich auch ausdrucken und dem Patienten schon im Wartezimmer geben. Und da kriegen Sie dann einen summativen Score heraus. Es sind hier nicht alle Fragen abgebildet, aber dieser Patient hat zum Beispiel einen Summenscore von 26 und das ist ziemlich viel. Der hat also eine hohe Symptomlast, dem geht es im Alltag ziemlich schlecht, diesem Patienten. Alles über 10 ist eine beträchtliche Symptomlast, unter 10 ist sozusagen weniger Symptome. Wozu braucht man das jetzt, abgesehen davon, dass Sie bei Ihren Kontrollen Ihrer COPD-Patienten die Symptome quantifizieren können und somit auch hoffentlich Exazerbationen aufdecken können? Sie brauchen es auch, um die korrekte Stadieneinteilung der COPD zu machen. Und damit kommen wir zum achten Punkt. Jetzt geht es um die Bewegung.
Sie sehen hier die Krankheitsspirale der COPD. Die ist eine Erkrankung, die in erster Linie mit Atemnot einhergeht. Die Atemnot führt dazu, dass die Patienten sich weniger bewegen. Das Phänomen des Couch-Potatoes und dieses weniger Bewegen und diese Belastungsintoleranz führt natürlich noch einmal zu einer Verschlechterung nicht nur der pulmonalen, sondern auch der kardiovaskulären Situation, denn die Patienten haben dann bei früherer oder bei nächster Belastung und im Zuge der Monate und Jahre noch eine wesentlich geringere Schwelle, dass sie Atemnot entwickeln bei der nächsten Belastung. Und somit führt das eine zum anderen, ein Teufelskreis, der in zunehmender Isolation auch zurückziehen, Isolation und Depression endet und auch die Depression ein wesentlicher Risikofaktor für Atemnot und auch für wiederholte Exazerbationen. Auch das haben wir dazugelernt und all diese Faktoren gemeinsam führen dazu, dass die Patienten eine schlechte Lebensqualität haben. Rehabilitation ist ganz, ganz wichtig in der Therapie der COPD, ein essentieller Bestandteil, und Rehabilitation ist nicht Wellness, das ist keine Kur, die der Patient hier durchläuft, sondern das ist ein Trainingsprogramm, das abgestimmt ist auf die Bedürfnisse des einzelnen COPD-Patienten. Das umfasst die Inhalationsschulung, die bereits auch schon erwähnte Inhalationstechnik, Sekretmobilisation und Entblähungstechniken mit positiv endexpiratorischem Druck-Devices, ein Muskelaufbautraining, ein Ausdauertraining. Hier werden obere und untere Extremitäten als auch Atemmuskeln trainiert. Ernährungsberatung bis hin zu psychologischer Unterstützung und natürlich auch Berücksichtigung der sozialen Umgebung des Patienten. All das ist letztlich Teil einer umfassenden, ganzheitlichen Behandlung des COPD-Patienten. Das hat höchste Evidenz, denn wir wissen, dass die Rehabilitation die Leistungsfähigkeit der Patienten verbessert, folglich auch die Lebensqualität und erstaunlich, und das hat zum Teil auch immunmodulatorische Wirkungen, sogar die Exazerbationsrate dieser Patienten reduzieren kann. Mitunter auch, weil es zu einer Verbesserung des kardiovaskulären Status dieser Patienten kommen kann. Und daher verwundert es nicht, dass die Rehabilitation mit einem nachgewiesenen Evidenzgrad die Mortalität dieser Patienten senken kann.
Sie haben gehört, hohe kardiovaskuläre Komorbidität, das ist ein großes Thema bei COPD-Patienten, wiederum unabhängig davon, ob der Patient raucht oder nicht, also das ist schon längst herausgerechnet worden, eine niedrige Lungenfunktion plus minus COPD ist ein unabhängiger Risikofaktor für Herzerkrankungen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es bei COPD-Patienten immer wieder Situationen gibt, wo wir Beta-Blocker zum Einsatz bringen sollten. Und hier die Aussage, bitte fürchten Sie sich nicht davor, verwenden Sie Beta-Blocker bei COPD-Patienten, als ob der Patient keine COPD hatte. Und nachdem ich Ihnen das so gesagt habe, relativiere ich die Aussage schon wieder ein bisschen, das muss man leider differenziert sehen, und zeige Ihnen hier eine Studie, wo COPD-Patienten Bisoprolol bekommen haben oder Placebo, also einen kardioprävalenten oder Beta-1-prävalenten Beta-Blocker, und hat hier geschaut auf das Ausmaß der dynamischen Überblähung. Da sehen Sie also auf der X-Achse die Zeit und auf der Y-Achse die Lungenvolumina. Und da sehen Sie, während die Patienten sich belasten, nehmen die Lungenvolumina hier die tiefen Ein- und Ausatmungen ab. Das liegt an der dynamischen Überblähung. Und diese Abnahme der Lungenfunktion, die war unter Bisoprolol tatsächlich etwas ausgeprägter als unter Placebo. Also das hat schon auch eine lungenfunktionelle Auswirkung, aber sie ist gering. Und sie wird Ihnen bei COPD in den allerwenigsten Fällen jemals so ein richtiges dramatisches Problem auslösen, der Beta-Blocker nämlich, wie das bei Asthma der Fall sein kann. Also ja, es hat eine lungenfunktionelle Auswirkung, aber die ist gering. Die Vorteile, die Patienten mit COPD, die eine Indikation für Beta-Blocker haben, ist dafür dramatisch. Wir kommen zum letzten Gebot, nimm Exazerbationen ernst.
Sie haben gehört, der Beta-Blocker macht sicherlich oder wahrscheinlich nur sehr selten eine Exazerbation beim Patienten mit COPD. Also möchte ich kurz darauf eingehen, was denn Exazerbationen macht und wieso sie wichtig sind. Nun, Sie haben schon eingangs gehört, vor wenigen Minuten, dass die COPD-Exazerbation eine Erkrankungsverschlechterung darstellt, die eine Symptomzunahme, mehr oder weniger über eine Symptomzunahme definiert ist, die über das normale Maß der alltäglichen Schwankungen hinausgeht. Das ist eine sehr sperrige Definition, die irgendwie sehr viel zulässt. Ich würde mal sagen, in der klinischen Praxis und im klinischen Alltag trifft das viel mehr zu, nämlich ein Ereignis, das zu einer Intervention führt. In der Regel bedeutet das eine Antibiotikatherapie und oder eine systemische Steroidgabe. Das bedeutet aber auch, dass wir hier eine Reihe von Exazerbationen wahrscheinlich nicht diagnostizieren, die nicht zu einer solchen Intervention führen, weil viele Patienten die entweder selbst behandeln oder erst gar nicht darüber berichten oder sich ihrem Schicksal mehr oder weniger hier hingeben, dass sie höher symptomatisch sind, vielleicht sogar eine Selbstmedikation zu Hause machen und folglich auch hier eine Exazerbation unerkannt bleibt. Nun, die COPD-Exazerbation führt zu einer progredienten Verschlechterung der Lungenfunktion, je häufiger sie eintritt. Es gibt Studien, die gezeigt haben, Patienten mit vermehrten Exazerbationen haben einen rascheren Lungenfunktionsverlust. Und dieser Lungenfunktionsverlust ist natürlich entscheidend, weil mit einer schlechteren Lungenfunktion hat man wiederum ein höheres Risiko für die nächste Exazerbation. Und auch hier hat es große Untersuchungen gegeben, die gezeigt haben, dass die Häufigkeit von Exazerbationen in der Vergangenheit determiniert die Wahrscheinlichkeit für eine Exazerbation in der Zukunft. Das ist nicht nur ein harmloser bronchitischer Infekt, den man im November mit einer Woche Antibiotikatherapie kuriert und dann sagt, okay, das war eine Bronchitis und das war's, sondern das ist ein Ereignis, das ist vergleichbar mit dem Lungenödem des herzinsuffizienten Patienten und sollte daher auch wirklich ernst genommen werden. Jedes Ereignis beim Patienten mit diagnostizierter COPD, das zu einer Intervention führt, muss ernst genommen werden. Man muss sich überlegen, ob man die Therapie jetzt noch steigert, ob man die Rehabilitation als nächste Maßnahme vielleicht heranzieht. Vielleicht hat der Patient seine letzte Rehab vor mehr als 2 Jahren gehabt, dann kann man ja wieder neu einreichen. Eventuell auch antiinflammatorische Therapie aufstocken, sofern das bei dem einzelnen Patienten möglich ist. Und aber auch an Komorbiditäten denken. Das Stichwort Herzinsuffizienz ist ja vorhin schon gefallen. Wir wissen, dass Patienten, die eine COPD haben und auch eine schlechte Linksventrikelfunktion haben, häufiger Exazerbationen der COPD haben. Also hier könnte auch eine wechselseitige Krankheitsbeeinflussung eine Rolle spielen und eine auch Optimierung der Komorbidität spielt eine entscheidende Rolle in der Prävention von Exazerbationen. Auf dem medikamentösen Sektor sehen Sie, gibt es eine Reihe von möglichen therapeutischen Optionen. Allerdings eine dieser Therapien, die hier abgebildet sind, eignet sich nicht, um eine COPD-Exazerbation zu verhindern. Ich nehme an, Sie wissen das. Bronchiovaxom, das ist eine Therapie, die zwar zugelassen ist, jedoch keine Evidenz hat in der Reduktion von Exazerbationen in großen kontrollierten Studien und der auch in den entsprechenden Behandlungsempfehlungen als solches nicht vorkommt. Alle anderen hier abgebildeten haben eine Potenz, nämlich wir wissen, dass verschiedene Interventionen sowohl medikamentöser als auch nicht medikamentöser Art durchaus hier Exazerbationen vermeiden können. Allen voran die Bronchodilatatoren, die über eine Reduktion der Dyspnoe-Schwelle Exazerbationen verhindern können. Auch inhalative Corticosteroide, wie genannt, bei Patienten im fortgeschrittenen Stadium der COPD spielen die PDE4-Inhibitoren eine Rolle. Wir wissen, dass Patienten, die wiederholte Exazerbationen haben, also die Spitalsdrehtürpatienten, die vielleicht dreimal oder mehr im Jahr im Krankenhaus spitalspflichtig sind wegen einer COPD-Exazerbation, dass hier in einzelnen ausgesuchten Fällen auch eine Dauerantibiotikatherapie eventuell notwendig sein kann, mit all den Nebenwirkungen, die man sich dadurch einkauft auf der anderen Seite, aber das sind ja Patienten, die ja fast überhaupt nicht mehr zu Hause bleiben und wirklich ständig von einem Krankenhaus ins andere gehen. Ja, ich würde sagen, somit sind wir eigentlich jetzt einmal durch mit unseren 10 Geboten. Ich hoffe, dass wir Ihnen damit ein bisschen einen Überblick gegeben haben zu den wesentlichsten Aspekten, die in der Diagnostik als auch Therapie sowohl von Asthma und COPD eine Rolle spielen.
Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei den Veranstaltern, bedanke dich bei dir und bedanke mich bei Ihnen für die vielen Fragen und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend.